SWR 2 Leben.
Ja, Joseph Beuys war für mich nicht bloß der wichtigste Künstler in meiner Edition, meinem Verlag, sondern er war auch für mich eine Art Lehrer. Insofern Lehrer, als er ja ein ungeheuer risikobereiter Mann war. Also diese Energie, die dieser Mann ausstrahlte, hat ja auch einen Satz mal gesagt, der also typisch für ihn ist, ihn auch wirklich erklärt.
Ich habe ja mal da die These in die Welt gesetzt, gibt es ja so ein kleines Multiple, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung.
Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Also er hat auch mal gesagt, wenn man stirbt, muss eigentlich alles kaputt sein. Es ist doch furchtbar, wenn nur ein Organ ausfällt, der Rest ist noch in Ordnung. Und das eine Organ macht nicht mehr mit und man stirbt daran. Das ist nicht gut.
Klaus Steck und Joseph Beuys, Künstler und Freunde.
Ich bin ja sein Nachfolger nachher geworden an der Kunstakademie Düsseldorf, habe aber selbst nie eine Kunstakademie besucht, bin Rechtsanwalt vom Beruf, habe aber die Kunst immer eigentlich fast als meine Hauptbeschäftigung betrachtet. Ich sag mal, fast als mein Überlebenselixier. Das ist für mich bis heute die Kunst geblieben. Und da ergab es sich, dass ich irgendwann mal von Beuys hörte. Ein Freund sagte mir, du, da gibt's jemand aus Düsseldorf, der ist jetzt auch gerade auf der Documenta.
Der Düsseldorfer Professor für Bildhauerei, Joseph Beuys. Auch einige seiner Fettgeschichten. Beuys arbeitet mit allen möglichen oder vielmehr unmöglichen Materialien. In Kassel nun mit einer Action vertreten.
Was hier ausgestellt sind, sind ja zum größten Teil sogar Aktionsgeräte.
Es handelt sich um zwei mit Kupferblech überzogene Tische, die durch ein darüberliegendes Metallband verbunden sind und an dem Fußende des einen Tisches von einer Hochfrequenzanlage mit Funken bedacht werden. Da die Beuysche Anlage nicht kurzgeschlossen ist, kann nichts passieren. Jeder Besucher legt dennoch seine Hand auf einen der Tische in der gruseligen Hoffnung, er werde etwas spüren. Er spürt aber nichts. Das Ganze ist eine Täuschung.
Das Ganze ist wie ein Sender. Es könnte sein, dass gleich einer von der Post kommt und mir das Ding abstellt, weil es in der Umgebung Telefongespräche stört.
Großartig. Es gibt so Sätze. Ist irgendwas Ding ist, ich bin gerade hier im Gespräch und ich rufe nachher zurück. Ja? Danke.
Klaus Steck ist 83 und viel beschäftigt. Der 100. Geburtstag von Joseph Beuys sorgt für Anfragen, Bestellungen und Interviews. Und dann ist da noch die Sorge, was aus all den Grafiken, Plakaten, Ansichtskarten, Objekten und Archivschätzen wird, die Klaus Steck in Heidelberg produziert, gesammelt und aufbewahrt hat.
Naja, es gibt also Depots, wenn man so will, wenn man meine Wohnung mit dazu zählt. Na klar, mein Zimmer ist voll. Wohnung hier, Krämergasse, Ingramstraße 1, Ingramstraße 2, Kaiserstraße. Ja, das sind so 4, 5 Depots gibt es in Heidelberg. Naja, das ist überall auch, sagen wir mal, ich finde wirklich, ich sag mal jetzt rein nur zahlenmäßig, damit keiner mich für hochmütig hält, ein großer Verleger. Ich habe sehr viel verlegt und von manchen Sachen habe ich auch nicht viel verkauft. Beuys schon, das geht zur Neige, davon lebe ich jetzt auch zum großen Teil. Weil seine Sachen jetzt sehr teuer geworden sind und ich auch nicht mehr zu den Einstandspreisen, weil ich sage, die Leute hätten ja damals zum Einstandspreis kaufen können. Wer jetzt ein bisschen teurer kauft, der muss es eben dann teurer erwerben. Und ja, meine eigenen Sachen, die Plakate alle irgendwie. Moment mal, habe ich eigentlich Göttingen mitgezählt? Nein, da ist ja noch sehr, sehr viel, ein Riesendepot. Die ganzen Postkarten irgendwie auch und Plakate, die meisten. Wir rufen ja immer nur ab, wenn etwas hier ausgeht.
All die Plakate und Ansichtskarten. Tausende. Die großen Klassiker. 1971. Dürers Mutter versehen mit dem Aufdruck, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? 1972. Deutsche Arbeiter. Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Alles noch im Programm der Edition Steck. Ein signiertes Plakat zu 30 Euro. Kunst zu kleinen Preisen, immer zeitnah und tagesaktuell, auf neuen Vertriebswegen. Und so haben sich Klaus Steck und Joseph Beuys gefunden, 1971 in Heidelberg bei der gemeinsamen Aktion Freier Kunstmarkt.
Es sind etwa 20 bis 30 Teilnehmer aus 8 Ländern da gewesen, wobei es nicht nur auf Künstler spezialisiert war, hauptsächlich Künstler natürlich, dann aber auch Galeristen und Kritiker, weil wir das ganze Spektrum haben wollten, der am Kunstbetrieb einfach Beteiligten.
Kann man jetzt schon sagen, dass nicht mit diesem Meeting getan sein wird, Professor Beuyser?
Ja, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und eine ganz neue Idee in den Begriff Kunstmarkt hineintragen. Also zu informieren über das ganze Prinzip, über die gesamten Zusammenhänge von Kreativität bis zum, sagen wir mal, Rezipienten oder zum Verbraucher oder zum Sammler. Nicht? Den ganzen Zusammenhang wollen wir darstellen und möglichst in didaktischer Form transparent machen.
Es ist bisher nie versucht worden, eine echte kritische Analyse der Marktsituation herbeizuführen.
Da es sich um das Prinzip Kunstmarkt handelt, ist man im Grunde gezwungen, über das gesamte Wirtschaftsleben zu sprechen.
Ich habe ja immer diesen seltsamen Missionsdrang, mit Postkarten die Welt zu erobern. In Anführungsstrichen, das erobern natürlich. Und hatte begonnen mit einer Kassel-Serie. Während der Documenta dachte ich, dass die Leute, die da zur Documenta gehen, auch gerne von den Künstlern, die dort beteiligt sind, eine Karte mitnehmen. Es war nicht so, weil ein Buchhändler das Monopol hatte. Ich hatte in meinem Wahn, 20.000 je drucken lassen.
Das war der Start für den Kunstverleger Klaus Steg, Anfang der 70er Jahre.
Das Ganze hat begonnen in der Theaterstraße 9 in einem Zimmer, wo alles sich abspielte. Und die Leute dann auch hin und wieder mal die Sachen direkt sehen wollten, die ich verlegte. So ist Steidel auch zu mir gekommen. Der klopfte mal der Arm im dritten Stock da an die Tür. Die Toilette war über dem Gang, die teilte ich mit anderen Mietern des Hauses. Und ja, spielte sich alles in dem einen Raum eigentlich ab. Im Nebenraum, den hatte ich so ein bisschen als Lagerraum benutzt. Ich musste ja irgendwo die Sachen auch aufheben alle. Und dann hatte ich mal einen Fall, wo jemand sagt, Moment mal, das ist jetzt mein Wäscheschrank. Es gibt ja so Leute, die dann so selber zum Pfadfinder werden und überall in jede Ecke gucken, was sie da noch entdecken könnten. Das gibt es im Moment. Und gerade die mit der Kunst sich befassen. So, und dann hatte ich mal eines Tages ein schreckliches Erlebnis. Ich kam von der Documenta zurück, war ja mit meinem Bruder zusammen, Rolf. Wir hatten ja immer einen Stand, als Künstler auch, aber möglichst mit dem Verkaufsstand. Mit Beuys und allen anderen Künstlern. Wurde auch fast immer genehmigt. So, und dann kam ich eines Nachts mal zurück. Und da sehe ich vor meinem Haus da, Theaterstraße 9, einen großen Lastwagen stehen mit aller möglichen Sachen drauf. Und die dachte, Moment mal, die eine Rolle da, die kenne ich doch. Und ich hatte da in dem Haus einen Keller. Der war aber nicht verschlossen irgendwie. Das waren nur so Riegel davor, aber keine verschlossenen Keller. Und irgendjemand, ein Hausmeister, den es auch habe ich darüber kennengelernt gehabt, der hat wohl die Keller verwechselt und hat den falschen Keller ausgeräumt, wie er sagte. Und da waren drin meine sämtlichen alten Holzschnittdruckstöcke, dann Pakete von Postkarten, die ersten so, die auf der Documenta da nicht verkauft worden waren, und eine Rolle von der Gitterfolie, mit der wir das Amerika-Haus hier in Heidelberg verpackt hatten, Christos, erste Verpackung, wirkliche Verpackung. Und noch was alles da drunten war. Alles Dinge, meine Plakatsammlung, auch Berge von Plakaten, die ich gesammelt habe. Also, dann bin ich ja jemand, der noch nicht aufgibt. Und Moment mal, dieser Laster, der da vor dem Haus stand, das könnte doch eigentlich das Unternehmen gewesen sein, was alle meine Sachen weggeschleppt hat. Dann habe ich die Stadt angerufen, sagen Sie mal, was ist mit meinem Keller passiert? Wo ist der Mann hingefahren, der mit dem Laster all meine Sachen da abgeholt hat? Ja, der ist gefahren, erstmal wollte ich es mir gar nicht sagen. Ich sage, Sie kriegen mit mir einen riesigen Ärger, wenn Sie mir das jetzt nicht innerhalb von einer Viertelstunde sagen. Denn ich will dahin. Ich will noch versuchen, etwas zu retten. Und dann sagt er mir dann, doch, also Feileck, Mülldeponie Feileck. Und wo ist die Feileck? Ja, die ist, wenn Sie über die Autobahnbrücke fahren, nach Speyer daraus, über die erste Brücke links ist ein Gelände neben der Autobahn, also jenseits der Autobahn, das ist die Feileck. Ich habe meinen Freund Rolf Schneider, mit dem ich viel damals zusammen gemacht habe, den Künstler Rolf Schneider, sage, Rolf, komm, wir setzen uns ins Auto, wir fahren sofort dahin. Und da war so ein schöner Tag wieder, noch. Und wir sahen schon, es ging so ein leichter Wind, wie die ersten Postkarten uns entgegenflogen. Die Pakete waren natürlich aufgerissen. Was ich gerettet habe, glaube ich, noch zwei angesplitterte, nur als Souvenir, nicht mehr zu gebrauchen, Druckstöcke. Die muss ich irgendwo noch haben. Und ja, was dann noch so ein bisschen Kleinkram, meine Flugblätter, die habe ich auch noch ein paar gerettet. Und habe dabei erfahren, dass Mülldeponien so hygienisch bearbeitet werden, dass jeden Tag, wenn eine Schicht Müll verteilt wird, mit einer Raupe, einer schweren Eisenraupe. Kann man sich vorstellen, was da drunter übrig bleibt. Und dann wird eine Erdschicht drüber gemacht. Und da die immer nie so ganz perfekt ist, waren eben ein paar Postkarten, hatten sich selber gerettet und begrüßten mich. Und dann dachte ich, aha, das ist es jetzt. Und es war mal eine große Inventur in das Nichts.
Aus dem Nichts neu anfangen. Aufgeben ist keine Option. Klaus Steck hat sein Leben immer wieder neu geordnet, neu ordnen müssen. Aus Bitterfeld in der DDR in den Westen geflohen, in Heidelberg heimisch geworden. Die Wohnung in der Theaterstraße wurde rasch zu klein für den Künstler und Verleger. Ein paar Straßen weiter hat Klaus Steck sein Domizil gefunden. Ein ehemaliges Friseurgeschäft, Heidelberg, Ingrimstraße 3. Ein Eckladen, Galerie, Büro, Verlagssitz, Rückzugsort. Seine Höhle.
Und dann stand das leer hier. Und dann habe ich immer gedacht, das wäre so eine schöne Ecke hier eigentlich. Das ist ja überschaubar. Und dann habe ich den Besitzer rausgekriegt, den Eigentümer des Hauses. Sagen Sie mal, wie könnte ich nicht da das mieten? Er war froh, dass er einen Mieter hatte. Der Friseur war wirklich, irgendwie hatte aufgehört. Ich würde es gerne, eine der ersten Aktionen war mit Anatol, der hier seine Bleisärge machte und so aus Lehm oder wie aus, so kleine Embryos knetete. Und das war volles Haus, da war ja leer hier alles, leer. Und dann war noch so ein Filzboden noch drin irgendwie, ich glaube, da hinten ist es noch. Und naja, dann hatte ich das gemietet, machte so, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles gemacht habe. Übrigens auch viel in der Tangente, da habe ich viele Lesungen gemacht, immer mal. Und Ausstellungen, bis ich merkte, dass die Bilder alle litten, weil der Rauch natürlich die Scheiben braun machten und die Bilder auch. Ich wollte immer was zeigen, immer was machen. Und dann habe ich immer gefragt, sagen Sie mal, das Haus irgendwie. Na, ich hatte große Sorge, als die ersten Prozesse, so war das, als die ersten Prozesse kamen, zu sagen, man muss irgendwie etwas Festes haben im Leben, wo einen keiner raus vertreiben kann. Also Prozesse können sie machen, aber man muss irgendwie eine Bleibe, eine Feste haben. Ich habe oben drüber gewohnt dann, mal, ja, auch eine Zeit lang. Und dann habe ich den gefragt, sagen Sie mal, würden Sie mir auch das Haus eventuell verkaufen irgendwie? Und ja, sagt er eigentlich, ich habe damit nichts vor. Ich hatte natürlich kein Geld, das habe ich auch gesagt, ich habe kein Geld, aber sagen wir mal, jetzt können wir das nicht auf Mietbasis machen. Und dann habe ich einfach ein bisschen mehr Miete gezahlt und habe dann über die Jahre das Haus abbezahlt. Und das gehört es mir. Und das war wichtig, zu sagen, man muss in solchen, wenn man so risikoreich lebt wie ich, dann muss man das berühmte Standbein, von dem immer die Rede ist. Das muss aber auch stehen. Das darf nicht irgendwie mal einer Amputation zum Opfer fallen. Das war mir wichtig. Und so haben wir gesagt, was immer passiert, hier, also, hier sind wir. Und hier kann uns keiner vertreiben. Das hat auch ein bisschen mit der Flucht zu tun. Also ich bin ja ein Flüchtling. Und ich habe mal behauptet, Flüchtling ist man ein Leben lang. Das wird man irgendwie im Gefühl zumindest kaum noch los.
Klaus Steck hat sich hier ein halbes Jahrhundert lang eingehaust. Mittendrin sein Schreibtisch, übersät von Papieren. Überall Stapel, Dokumente, überbordende Regale. Ein Schild, Vorsicht, bissiger Hund. Oben, haarscharf unter der Decke, lugt die schwarze Marilyn hervor. Ein Siebdruck von Andy Warhol. Überall verstreut an den wenigen freien Plätzen an der Wand Fotos mit Joseph Beuys. In der Ecke am Katzentisch mit dem Computer sitzt Rolf Steck, der Bruder, der die Galeriegeschäfte führt. Online in Zeiten von Corona.
Momentan für uns läuft das, wir können das nicht beklagen, bei uns läuft viel über den Shop oder sowas, ja. Und in den Laden sind vorher auch relativ wenig Leute reingegangen. Aber wir verkaufen unsere Sachen, sagen wir mal, fast in die ganze Welt. Und damit haben wir, sagen wir mal, finanziell, muss man sagen, keine, Gott sei Dank keine Probleme und können es dann nicht beschweren.
Was sein Bruder Klaus Steck geschaffen, produziert und gesammelt hat, das sprengt indes alle Vorstellungen.
Ja, das ist auch ein persönliches Problem und das wir hoffentlich zum Wohle aller lösen werden, das, was aus der ganzen Sache mal wird, aus seiner Sammeltätigkeit. Ja, ist ein großer, ja, das kann ich bestätigen, nicht nur aus verwandtschaftlicher Verbindung.
Mein Problem ist, dass ich alles aufhebe irgendwie. Dann zwinge ich mich mal in einer kurzen Phase, das muss ich denn das eigentlich auch noch aufheben? Und dann werfe ich auch tatsächlich mal was weg, da ich aber jeden Tag mehrere Zeitungen kaufe. Und dann hebe ich doch immer, schneide ich was aus. Und natürlich ist was drin über Beuys jetzt, 100. Geburtstag. Ne? Nicht bloß die eigenen Interviews natürlich, die ich aufbewahre. Und dann alles andere, dann alles, was ich, alle Interviews, die ich, das jetzt Interview, was wir hier gerade führen, das hoffe ich, dass Sie mir das hinterher als CD schicken, damit es dann auf einer Festplatte gespielt werden kann, um im Archiv der Akademie der Künste und möglichst eine Kopie nach Heidelberg zu geben. Und nach Göttingen. Also das sind meine drei Standorte. Und Sie können sich vorstellen, es zerreißt mich im Augenblick fast. Was gebe ich wohin?
Für Ordnung und Übersicht in der Fülle seiner zahllosen Schätze, Archivalien und Erinnerungsstücke sorgt Neffe Stefan Steck.
Naja, es ist natürlich ein Haufen Arbeit. Ne? Also man versucht natürlich zu machen, was man kann. Also jetzt hier die neuen Kartons und so, und gerade die Personenfonds, die habe ich alle neu geordnet, größtenteils. Und wenn ich dazukomme, mache ich hier auch noch, aber ich mache dann eben auch noch das digitale Archiv. Ja, und da muss auch noch was rein, da haben wir schon über 1000 Filmdokumente drin und auch mehrere hundert Tondokumente bis jetzt. Und da habe ich auch noch genug zu tun. Also es ist im Grunde genommen Jahre Arbeit, die man hier jetzt noch hat. Also ich bin ja damit aufgewachsen mit diesen ganzen Plakaten und so. Das ging ja damals, wo ich noch in der DDR gewohnt habe, das wurde ja ständig hin und her geschickt und lief ja dann praktisch immer über den Schreibtisch von meinem Vater damals noch in der DDR. Und damit bin ich irgendwie schon sehr früh mit dem Ganzen in Berührung gekommen. Also ich habe Respekt vor seiner Leistung. Aber mal so. Also das ist durchaus, ja.
Stefan Steck hütet in Heidelberg auch die geheimen Depots seines Onkels. Ganz selten, dass Fremde mal Einblick bekommen.
Wo ist eigentlich das Hartfield-Archiv geblieben? Ich glaube, das war da hier in dem Bereich. Da sollte dann Schorsky, dann Kirsten Klöckner. Wo haben wir, glaube ich, auch haben wir hier. Da würde ich gerne sagen. Nimm doch mal den Klöckner, die Klöckner-Kiste und gehen wir mal auf den Tisch. Und ist das ja immer so schön nach den einzelnen Dingen, dass ich...
Da oben sind die Grafiken drin, die wir haben.
Die grafischen Sachen.
Briefe haben wir auch noch stark drin.
Naja, hier habe ich schon weitgehend einen Überblick. Auch dank meinen Neffen, die das alles so wunderbar sortiert. Wir haben uns auch neue Kartons angeschafft, die archivgerecht sind. Denn das sollte alles mal, auf jeden Fall wird es mich überleben. Davon gehe ich aus und das, man kann ja nur hoffen, dass die Nachwelt noch ein gewisses Interesse an den Dingen hat. Was der Sammler zusammenträgt, muss sich unbedingt vor die Nachwelt von großem Interesse alles sein. Aber vieles glaube ich doch. Und das wird dann sicher mal, ich habe ja schon einen Vertrag gemacht mit der Akademie der Künste in Berlin, die eines der größten Künstlerarchive beherbergen. Und ja, Von jeder Reise bringe ich mindestens so einen Stapel mit und der wird dann hier archiviert. Und 3000 Ausstellungen, die wollen irgendwo ihren Niederschlag finden. Man muss von jeder irgendwie die Einladung hat, die 2, 3 Zeitungsrezensionen und böse Briefe manchmal sogar auch und. Da kommt was zusammen. Und ja, es macht Mühe, ich will das gar nicht leugnen, das immer wieder einzuordnen und so, aber ich brauche das. Ich brauche diese, ja, das, ich brauche das Papier. Ich komme aus dem Papierzeitalter und glaube auch nicht, dass das so schnell zu Ende geht. Im Netz findet vieles statt, auch viel Wahnsinn. Und deshalb, ja, ich bleibe bei meinem Material. Es ist alles Material in Wahrheit.
Und da sind sich Klaus Steck und sein Freund Josef Beuys sehr ähnlich gewesen. Beide waren stets auf der Suche nach Material.
Ich habe nicht, als ich die Sache gemacht habe, gedacht, es muss unbedingt in ein Museum hinein. Ich habe gesagt, zwar sind die Materialien jetzt da und es ist auch Interesse da, dass Freunde es übernehmen.
Essen und Trinken gibt es eine Zeitschrift. Dann haben wir einen Pergaminumschlag gemacht und dann hat er so geschrieben, geistig verhungern.
Ja, es ist wieder ein Zurückgreifen auf meine plastische Theorie und es treten hier diese Elemente auf. Sie sehen, hier ist ein Gegensatz geschindelt zwischen einer plastischen und einer elastischen Wirkung. Also das Plastische und Elastische wird hier konfrontiert.
Hier geht es um reale Dinge. Anfassbar, anschaubar, ansehbar.
Klingt primitiv, aber trotzdem ins Bewusstsein zu heben, ist ganz interessant.
Das war gelegentlich anstrengend. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Aber ich muss doch sagen, ich habe mit keinem Menschen in meinem Leben so viel gelacht wie mit ihm.
Das mögen ganz, ganz reduziert primitive Vorstellungen sein. Trotzdem ist es dem wenigsten klar, was hier der Unterschied ist zwischen Plastik und Elastik.
Und das wollen Sie einfach demonstrieren?
Ja.
Jetzt hier die Batterien plus der Margarine nehme ich an.
Nein, das ist Pudding. Das ist also praktisch auch wieder das elastische Element.
Ah ja, und für was ist die Batterie?
Die Batterie zerstört sich selbst, weil sie wird kurz geschlossen durch den Pudding. Ja.
Klaus Steck war der Verleger von Josef Beuys. Fotografierte, druckte Postkarten, produzierte Bücher, Grafiken und Multiples. Auch eine Filzpostkarte. Noch heute ein Verkaufsschlager der Edition Steck.
54 Stück hatte ein Japaner bestellt, die alle nach Japan einzeln geschickt haben wollte. Also das war schon eine Zumutung, aber das gehört natürlich dazu.
Kunst zu erschwinglichen Preisen, wahre Werte und Warenwerte, veredelt mit der Signatur von Josef Beuys und der Aufschrift Wirtschaftswert.
Mein Bruder spielt eine wichtige Rolle bei den Wirtschaftswerten. Ich habe meinem Bruder gesagt, egal was jetzt ist, du schickst weiter die DDR-Produkte, die er so liebte und einen großen Teil aß, weil er, glaube ich, der irrigen Meinung war, die seien weniger chemisch behandelt. Ich glaube, das war ein großer Irrtum, wenn man das hinterher analysieren würde und fragen würde. Aber wie gesagt, er nahm und einen ganzen Teil widmet er um, schrieb drauf, ein Wirtschaftswert, Josef Beuys, die Tempoerbsen und Speiselinsen und was es alles für wunderbare Produkte auch gab, also die es hier gar nicht gab, so mit Fantasienamen. Also sie waren kreativ, was die Namensgebung anbelangt, zum Beispiel auch. Und der Produkterfindung auch.
Das heißt, wenn an einem Wert, an dem andere gearbeitet haben, vorgearbeitet haben und es bis zu einem bedingten Wert gekommen ist, eine andere Generation oder ein anderer Impuls wieder daran gearbeitet ist, dann müsste ja eigentlich ein Mehrwert dabei rauskommen. Es dürfte ja nicht rückläufig sein. So sollte es ja überhaupt auch sein mit dem, was unsere Vorfahren erarbeitet haben. Wir sollten diese Dinge ja umbauen. Denn in dem Zustand, in dem sie augenblicklich sich befinden, lässt sich zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich, im rechtlichen Bereich und im kulturellen Leben nichts mehr anfangen.
Klaus Steck hat alles akribisch archiviert, auch Filme und Tondokumente. Nichts ist erledigt und nichts soll verloren gehen.
Die Deutsche Welle, die haben einen schönen Beitrag gemacht, ob du das runterladen kennst, dass wir das fürs Archiv aufbereiten können. Ja?
Sie sind aber kein 68er. Also das bin nicht der typische 68er, sondern ich war, wie gesagt, von der SPD. Ja. Das war für die jungen Revolutionäre, also die reaktionäre Partei, Arbeiterverräter, wie oft hat man das gehört. Und ich war ein bürgerlicher Künstler. Mhm. war fast kunstfeindlicher Zeit.
Bis heute ist Klaus Steck Mitglied der SPD. Und noch immer bewegt und beschäftigt ihn, wie sich sein Verhältnis mit Josef Beuys veränderte, als der sich den Grünen zuwandte.
Und ich habe so viele Erlebnisse und Begegnungen mit ihm. Eine muss noch erwähnt werden in Rom. Eine Ausstellung, wo er eingeladen war, wo ich eingeladen war, eine große Internation, Contemporanea hieß sie. Er mit seinen Steinen, ich hatte meine Plakatwand wie üblich, und dann im Hotel Adriano. Wir wohnten beide da, hatten uns da eingemietet. Und irgendwann kam es zu einem Gespräch im Frühstücksraum oder wo mit dem italienischen Verleger Lucio Amelio. Das war sein Verleger, der übrigens auch das große Foto mit mir zusammen verlegt hat. La Revolutione siamo noi. Wir sind die Revolution. Wo er so auf den Besucher zuschreitet. Und der fing wieder an zu sticheln. Obwohl er ihn durch mich kennengelernt hatte, den Zugang bekommen hatte durch mich, aber wie Menschen so sind. Was er denn eigentlich Beuys mit dem Sozialdemokraten anfangen? Wie sind das Laufe, was er denn mit dem wolle? So. Aber so richtig, richtig schon böse. Und dann sagte der Beuys wieder so einen schönen Satz. Ja, ja, der Klaus Steck ist mein politischer Gegner. Na schön, dann habe ich gesagt, aber gut, wenn das so ist, dann wollen wir doch das mal der Welt auch mitteilen, dass wir trotzdem Freunde sind. Wieder meine Rettung. Und dann war wieder meine Idee, schreib den Satz auf hier, weiß noch, auf einen Briefbogen des Hotel Adriano in Rom. Klaus Steck ist mein politischer Gegner. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir deine braune Farbe, die ja für dich eine Leitfarbe ist, offenbar. Und dann werden wir diesen Satz oben auf der Postkarte reproduzieren und dann werden wir das der Welt mitteilen, dass das mal aufhört. Hat natürlich nicht aufgehört, weil ich dachte, ich muss bloß warten. Er wird noch wissen und erkennen, was die Grünen für ein Verein sind.
Zeige mir deine Wunde. Der Titel eines Schlüsselwerks von Josef Beuys und vielleicht auch ein geflügeltes Wort für das, was Klaus Steck bis heute umtreibt. Eine offene Wunde.
Wir haben Probleme bekommen, als ich, der überzeugte Sozialdemokrat, nun nicht bereit war, aus welcher großen Freundschaft und Liebe zur Sache und zur Kunst, nicht bereit war, also jetzt zu den Grünen überzuwechseln. Also das kam für mich in keiner Sekunde in Frage. Und weil ich auch die Kandidaten kannte von Heidelberg, vom KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, kam ja ein großer Teil damals, die einfach auch die schwachen Professoren gemobbt hatten in einer Weise. Also ich wollte mit diesen Menschen, diesen Typus, der sich nur an die Stelle des anderen frech setzt, nichts zu tun haben. Und dann hatte er eine Ausstellung bei der Galerie Holtmann in Köln. Und ich dachte, ein bisschen Abstand inzwischen, gehe ich mal hin. Und er empfing mich, ich sehe noch alles, wie als sei es gestern, ein relativ großer Saal. Und ich gehe so eine Treppe runter, gehe auf ihn zu und er sagt, übrigens, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also das war wie, als hätte er von hinten mit einem Messer in den Rücken gestochen. Ich war natürlich fix und fertig. Und in meiner Not, es war wirklich meine Not, wir waren enge Freunde, wie es kaum enger geht. Was mache ich? Und natürlich vor schadenfroher Meute des Vernissage-Publikums. Und nochmal in meiner Not habe ich dann einfach gestammelt, glaube ich. Es war nicht sehr überzeugend, meine Stimme. Aber was machen wir denn mit den Dingen, die noch in Arbeit sind? Dann sagte er, ja, die machen wir noch fertig. Und dann dachte ich, das ist die Brücke. Jetzt wieder Pause machen, lange Pause. Und Willy Bongert, der damals dieses Art Aktuell, bis heute gibt es eine Frau aus, schrieb triumphierend in diesem Kunstdienst, Beuys hat sich von seinem Satelliten getrennt. Also, dass es nur alle wussten.
Herr Beuys, kommen wir doch von Ihrer Arbeit zu Ihrem politischen Engagement, das ja sicher in einem Zusammenhang zu sehen ist. Was war denn Ihr Hauptmotiv, gerade bei den Grünen mitzuwirken, bei der Gründung der Grünen mitzuarbeiten?
Weil nichts notwendiger ist und nichts notwendiger wird, als mit völlig neuen Prinzipien im gesellschaftlichen Raum zu erarbeiten, was organisatorisch das kulturelle Leben, die Rechtssituation, also die Verfassung und natürlich die Wirtschaft ändert.
Beuys war voller Hoffnung, dass diese Gruppierung also nun seinen Vorstellungen von Ökologie, er war jemand, der sich sehr früh, das hat uns verbunden, ich habe mein erstes Umweltplakat habe ich 1971 gemacht, da gab es die Grünen noch lange nicht und habe viele Prozesse auch geführt, mit Höchst, einer der Kotzspießen, mit Kalichemie, zusammen mit Greenpeace damals, ein Prozess, der jahrelang dauerte, bis er im obersten Gericht ging. Also ich bin ein Pragmatiker. Ich will wissen, nicht was ist in 1000 Jahren, sondern zu sagen, was können wir jetzt dazu beitragen, dass es in 1000 Jahren die Leute noch gibt und einigermaßen zufrieden sind mit ihrer Umwelt, in der sie leben. Das ist meine Sicht der Dinge. Er war mehr derjenige, der wirklich die großen Perspektiven entwickelte. Und es hat die Leute ungeheuer interessiert, nicht nur im Kunstbereich. Was verbindet diese beiden Leute? Das wurde natürlich aktuell nochmal, als er dann wirklich für die Grünen kandidierte, bis er merkte, was für Verein das ist. Sie haben ihn ja gnadenlos bei der entscheidenden Delegierten-Sitzung, wo es um die Listenplätze, damals hatten die Grünen erst nur Chancen, da über Liste in das Parlament zu kommen. Und dann haben sie ihn so gnadenlos zurückgewählt, also von Platz, wo man da wirklich keine Chancen mehr hatte. Es gibt einen wunderbaren Film, wo er, es gab offenbar Aufnahmen von dieser Sitzung, wo er so wie so ein trauriger Hase in der Ecke sitzt. Und er war wirklich sehr deprimiert, als ich ihn da wieder traf. Ich hatte zumindest eine Art Sendepause vereinbart für mich mit ihm. Weil er, ja, ich wusste, er war wirklich, er brannte für diese Idee. Und ich hatte ein bisschen länger politische Parteierfahrung und wusste, dass sein Brennen, ja, möglicherweise ihn verbrennt.
Es ist ja eigentlich ganz natürlich, wenn man versucht, die ganze komplexe Problematik ja gerade vom Kunstbegriff aus anzugehen, dann ist es ja nicht erstaunlich, dass, sagen wir einmal, das nicht auf Anhieb verstanden wird. Um die Zusammenhänge wissen die Menschen ja eigentlich noch sehr wenig. Auch nicht darüber, dass sich ja gerade mein Kunstbegriff auf die Bedürfnisse aller Menschen bezieht. In ihrer Arbeitswelt, in ihrem Lebensraum. Das wissen viel zu wenige. Also ich mache ja Schluss mit dieser, sagen wir mal, grundsätzlich falschen Sicht des kreativen Bereiches überhaupt. Nur ist hier also wirklich klar zu sagen, das muss man wissen, wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, meine ich nicht, jeder Mensch ist also wie im traditionellen Sinne ein Künstler, sondern er kann in seinem Arbeitsfeld als Hausfrau, als Kindererzieher, als Arzt Kunst machen, also besser sein, als er ist.
Naja, aber als die Wahlen dann vorbei waren und er auch nicht in den Bundestag natürlich gewählt wurde und ich dachte, na, also ein bisschen Abstand inzwischen, gehe ich mal hin und ja, wir haben nie wieder ein Wort darüber geredet, sondern waren beide produktiv, behaupte ich, wie nie. Ich habe ihn das letzte Mal getroffen, als er in Duisburg den Lehmbruck-Preis bekam. Da merkte man schon seine Rede, als er von seinem Lehrer Lehmbruck sprach, der ganze Tonfall, die ganze Art, wie er redete, jedenfalls für mich war irgendwie deutlich, wurde deutlich, der spricht hier sein Testament. Das ist die Abschiedsrede.
Diese Flamme, die er weiterreichen wollte im letzten Augenblick seines Lebens, wo wir also alle gemeint sind, da hat Lehmbruck die Flamme an uns weitergegeben. Ich möchte also mich auf die Seite stellen, auf der Wilhelm Lehmbruck gelebt hat und gestorben ist. und wo er jeden einzelnen Menschen versehen hat mit dieser inneren Botschaft. Schütze die Flamme. Denn schützt man die Flamme nicht, ach, ehe man's erachtet, löscht leicht der Wind das Licht, das er entfachte. Brich dann, du, ganz erbärmlich Herz, stumm vor Schmerz. Ich möchte den Berg von Wilhelm Lehmbruch seine Tragik nicht nehmen.
Er hatte wohl irgendwie eine Infektion sich eingefangen. Irgendwie, jemand redete von Legionärskrankheit oder was immer. Jedenfalls, es war erkennbar, dass er krank war. Und dann bin ich mit ihm zurückgefahren noch. Und ich glaube, am Tag darauf muss das gewesen sein, haben wir nochmal wieder die 3-Tonnen-Edition signiert. Und dann sagte er dann auch irgendwie, als wir uns so verabschiedeten, weißt du eigentlich, wie krank ich bin?
Am 23. Januar 1986 ist Josef Beuys im Alter von 64 Jahren gestorben. Sein Künstlerfreund und Verleger Klaus Steck ist gerade 83 geworden, sichtet und sortiert sein eigenes Leben mit Blick auf Josef Beuys. Der wäre heute am 12. Mai 2021 100 Jahre geworden.
Und ich habe so viele Erlebnisse und Begegnungen mit ihm. Als wir von Brüssel zurückkamen, kurz darauf hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und dann hatte ich ihn sofort am Telefon. Und das war wieder ganz Beuys. Er sagte, also jetzt will ich nicht 100 Jahre alt werden, jetzt will ich 300 Jahre alt werden.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Klaus Steck ist ein lebendes Archiv, ein Zeitzeuge und Künstler ersten Ranges, weit über seine Wahlheimatstadt Heidelberg hinaus. Doch hier lebt er, hat seine Schätze dort auch immer wieder öffentlich gezeigt, in Ausstellungen, im Kurpfälzischen Museum, in der Stadtbücherei und im Kunstverein.
Wir wollten so eine Atmosphäre schaffen, wo man wirklich an seinen Ideen versucht teilzunehmen. Und es gibt hier eine ganze Menge wirklich zu sehen. Da oben hängt ein sogenannter Schweizer Militärmantel. Den habe ich mal eines Tages in Zürich gekauft und gedacht, das wäre was für den Beuys. Also man hat oft mitgedacht, auch bei den ganzen Wirtschaftswerten. Ich hatte nachher schon zum Schluss einen Beuys-Blick und hatte gesagt, so, das könnte was für ihn sein, wobei er sehr kritisch war. Ausgesprochen wählerisch. Aber dieser Mantel hat ihm offenbar auf Anhieb gefallen. Und eine seiner, wenn Sie so wollen, spektakulärsten Aktionen, die Besetzung des Sekretariats der Düsseldorfer Akademie im Jahr 1972.
Ich werde weiterhin meinem Unterricht nachgehen. Und da müssen Sie schon mit Panzern kommen, diesmal, nicht?
Da trug er diesen Mantel. Und wir haben dann irgendwann mal aus einem Foto eine Grafik gemacht mit dem schönen Satz drauf: Demokratie ist lustig.
Wohin mit all seinen gesammelten Erinnerungen? Den Tausenden von Grafiken, Bildern, Objekten, Plastiken, Fotos, Briefen und Dokumenten.
Das Problem, glaube ich, aller Sammler ist, dass sie die Sammlung natürlich behalten wollen. Sie haben das ja mühsam zusammengetragen und können sich nicht trennen. Es gibt so eine Art, wirklich, glaube ich, wenn das Wort Trennungsschmerz hier angebracht ist, dann ist es das hier. Und, aber ich muss mich jetzt, das hilft alles nichts. Ich will es in Schüben machen, erstmal ein Teil. Klar, aber da in meinem Alter jetzt nicht mehr mit dem ewigen Leben zu rechnen ist, muss es jetzt auch werden. Es belastet mich auch, dass es noch nicht geschehen ist. Und Heidelberg wird natürlich einen wesentlichen Anteil bekommen, gar keine Frage. Und die Stadt hilft mir, so gut sie kann. Alle Angebote waren bisher nicht so tauglich, aber es besteht immer noch eine Hoffnung. Naja, und ich versuche das nun einigermaßen gerecht aufzuteilen, nach meinen Prinzipien. Und das macht mir große Mühe und kostet mich viel Kraft. Was lässt man hier? Natürlich sagt Heidelberg, alles, was mit mir zu tun hat, nochmal, alles hat mit mir natürlich so, was denn sonst? Aber ja, was ist auch, naja, was, Was sind lebendige Archive? Das beschäftigt mich. Wo ist es nochmal? Wo ist nur Mausoleum? Wo ist es nur Gruft? Und mit der Marmorplatte drüber. Und, aber was ist noch, was wird wahrgenommen? Ich möchte noch, es gibt einen schönen Spruch von Käthe Kollwitz, der mir sehr gefällt. Ich möchte wirken in dieser Zeit. Das habe ich extrem getan, glaube ich. Mit allen Risiken, die das mit sich bringt. Aber ich möchte auch noch ein bisschen danach wirken, nach dieser Zeit. Käthe Kollwitz ist es gelungen, da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht gelingt es mir ein wenig und das würde mich schon beruhigen. Ich möchte in Berlin, behaupte ich, habe ich mehr verdient, in einer schwierigen Situation der Akademie, in der sie sich befand, jetzt als Ehrenpräsident der Akademie auf den Dorotheenstädtischen Friedhof. Diesen Anspruch möchte ich gern noch hinterher verwirklicht sehen. Und das ist es dann eigentlich. Aber ich bin doch jemand, der weiß, dass die Zeiten sich ändern. Und trotzdem, nochmal, wir leben in einer Wendezeit, einer großen Umbruchzeit. Und ich hoffe, dass wir das, was wir bisher als normal bezeichnet haben, es aber so nie wieder bekommen werden. Aber jedenfalls annähernd das Wichtigste daraus retten. Das ist wie eine Art, komisch erinnert mich das so sehr an meine Kindheit auch, diese Nachkriegszeit, das, was bleibt, was lohnt, auch wieder aufgebaut zu werden, und was bleiben Trümmer. Und was wird aus all dem irgendwie, wenn das mal der erste große Schrecken wirklich vorbei ist. Wenn wir wieder zur Besinnung kommen, wie das so schön heißt, wenn wir uns beruhigen, was wird aus uns? Was wird aus all dem, was wir normal nennen, was wir bisher normal genannt haben? Wir hatten wirklich eine gute Zeit, ja. Wir hatten eine gute Zeit. Also ich hatte sie, nicht alle. Also Flüchtlinge, die nicht wissen, ob sie morgen wieder abgeschoben werden, haben keine gute Zeit. Und ich schäme mich, dass wir unsere gute Zeit nicht mit denen teilen, die eine miserable Zeit haben und wir in der Lage wären. Wir wären in der Lage, nicht alle der Welt, natürlich, das ist Quatsch, aber die, die es bis zu uns geschafft haben, dass die eine gute Zeit mit uns wenigstens noch einen Teil der Zeit teilen können. Das wünsche ich mir.